S9Y Infocamp. Der inoffizielle Serendipity-Podcast mit Robert Lender und Matthias Mies.
Herzlich willkommen bei der Ausgabe 21 des S9Y Infocamp. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich mal den Matthias Mees.
Hallo, hallo Robert.
Hallo Matthias. Und wir haben wieder einen Gast, zum zweiten Mal, den Matthias Gutjahr. Hallo Matthias.
Hallo ihr beiden.
Genau, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, wir haben jetzt zwei Matthias wieder. Wird ein bisschen schwierig, wir dürfen dich mit deinem zweiten quasi Namen ansprechen, mit dem du auch auf Serendipity Forum und sonst wie vertreten bist, nämlich mit Matches.
Genau.
Wunderbar. Also wie gesagt, du bist zum zweiten Mal Gast, deswegen glaube ich, sparen wir uns heute die Vorstellung oder magst du noch irgendwas kurz über dich sagen?
Wer was wissen will, der kann ja im Archiv die damalige Ausgabe nachhören.
Genau, außerdem.
Sehr geschickt.
Sehr gut, genau. Und außerdem kann er ja auch auf der Gästeseite nachschauen. Da haben wir auch eine ganz winzige Biografie von dir und Link sozusagen zu deiner Seite. Warum wir den Matthias heute oder den Matches heute zu Gast haben, ist nicht, weil heute gerade das iOS 7 Update angeboten wird überall, sondern wir haben das Thema Metatron. Das hat mir am Anfang auch nichts gesagt. Wer auf Wikipedia nachschaut, wird bei einem Erzengel landen. Aber der hat auch eine gewisse Bedeutung, nämlich er kommt auch in dem Film Dogma vor, in dem ja auch die Serendipity vorkommt, von der ja unsere Blog-Software quasi den Namen geerbt hat. Und deswegen gibt es jetzt quasi auch den Metatron. Ja, was das ist genau, habe ich noch nicht so ganz verstanden und deswegen haben wir den Matches heute hier, der uns das hoffentlich gut erklären wird und auch vielleicht für Laien wie mich.
Versuch mal bitte, also einerseits ist es ein neues Projekt innerhalb des Serendipity-Projektes und vielleicht erklärst du mal mit einem Satz, was ist Metatron?
In einem Satz, Metatron ist ein Kommandozeilentool, das heißt, es wird ausgeführt auf der Kommandozeile in der Shell im Terminal, um Serendipity darüber verwalten zu können.
Also es ist praktisch ein Terminal-Kommando, man braucht vermutlich einen SSH-Zugang zu seinem Webspace.
Genau, das ist richtig.
Und dann kann man mit ein paar flinken Kommandos seine Serendipity-Installation warten oder fernsteuern oder was kann man damit jetzt schon machen? Das ist noch relativ jung, das Projekt. Ich nehme an, das ist erstmal so ein, oder ich habe schon geguckt, das ist mehr so ein, das kann ein paar Sachen. Erklär mal, was es schon kann, bitte.
Ja, es ist also wirklich noch sehr jung. Erstmal so eine Art Proof of Concept, dass es überhaupt geht. Was es schon kann, also ich sehe erstmal zwei unterschiedliche Zielgruppen dafür. Einmal ist Metatron, wie wir jetzt schon angesprochen haben, eben für Admins eines Serendipity-Blogs gedacht oder eben Nutzer, die sich auf ihrem Server einloggen können und da eben was eintippen können. Und zum anderen auch für Serendipity-Entwickler. Für die kann es auch ganz sinnvoll sein, so ein Werkzeug zu haben, womit sie dann, wenn sie auf einer lokalen Installation entwickeln, schnell mal über die Kommandozeile irgendwelche Tasks ausführen lassen.
Das ist ja so, also eher als jemand sagt, da muss ich ja tippen und muss mir Befehle merken. Also einerseits muss man das nicht. Du hast, glaube ich, eine kleine Hilfe integriert, dass er irgendwie ohne Kommandozeilenargumente, meine ich, war das dann spuckt da so eine kleine Anleitung aus.
Mhm.
Und wer so ein bisschen irgendwie Terminal-Kram mag, weiß ja auch, dass man damit eindeutig schneller ist.
Ja, also
wenn man so ein bisschen mit dem Terminal vertraut ist und mit den Tools, die man da verwendet, ist man ja mit den Fingern erheblich schneller, als wenn man sich durch ein Interface klicken muss.
Genau, also es ist schon eben gedacht für Entwickler und für, na, ich sag mal jetzt Power-User, die sowas halt auch öfter machen, die regelmäßig irgendwie auf ihrem Server zugange sind und dort irgendwelche Aufgaben erledigen über die Tastatur, über die Kommandozeile, eben ohne Maus, ohne sich jetzt in Serendipity Backend einloggen zu müssen. Und ja, eine weitere Einschränkung, sage ich gleich vorweg, ist, dass es momentan auch nur mit der Version 2.0 läuft, die ja noch gar nicht erschienen ist, die sich ja noch in der Entwicklung befindet. Für die Version 1.7 müsste man noch ein paar Änderungen mit einpflegen. Vielleicht machen wir das demnächst, müssen wir mal schauen. Und man braucht als Benutzer Root-Rechte oder zumindest die Rechte, die auch der Webserver hat, weil das Metatron muss auf die Konfigurationsdatei von Serendipity zugreifen können, muss die lesen können. Und die ist ja aus Sicherheitsgründen nicht so einfach für jeden lesbar. Das heißt, der Benutzer muss schon entsprechend irgendwie, jetzt unter Ubuntu wäre es halt ein Sudo oder so, davor stellen.
Und das heißt, ja, dass ich als, sag ich mal, klassischer, normaler Webspace-User wahrscheinlich eher kaum eine Chance habe, das Ding zu nutzen.
So? Ja.
Gibt Webspaces wie eben das, das Überspace, was wir auch schon mal mehrmals hier genannt haben, da funktioniert es.
Ja, genau. Ist klar. Also das läuft ja nicht unter klassischer Webspace, weil, sag ich mal, Überspace und Co. bieten ja doch Dinge an, die, sag ich mal, so, weiß jetzt nicht, in Deutschland 1&1 oder sowas wahrscheinlich.
Ja, aber du brauchst ja ohnehin, um das Ding überhaupt zu nutzen, brauchst du ja einen Shell-Zugriff. Shell-Zugriff per SSH hast du ja auch nicht in jedem, sag jetzt mal, in jedem Billig-Webspace. Würde mal behaupten, wenn du einen SSH-Zugriff hast, dann hast du auch so weit Zugriff, dass du dir die Berechtigung so hinstellen kannst, dass das funktioniert, denke ich mal.
Ja, also ich denke, dass die Hoster, die eben SSH-Zugang ermöglichen, da auch irgendwie eine Möglichkeit vorsehen, dass es dann funktioniert. Deswegen, wie gesagt, eher für Power-User gedacht, vielleicht auch für Leute, für Administratoren, die eben Serendipity-Blocks betreuen auf ihrem eigenen Server, vielleicht auch für andere. Für die könnte es auch ganz praktisch sein.
Dürfte wie die meisten Kommandozeilen-Tools auch skriptbar, / automatisierbar sein. Also man könnte es zum Beispiel wahrscheinlich über Cron abfeuern, irgendwas gäbe, was man regelmäßig machen wollen würde oder sowas.
Ganz genau. Ja. Genau. Und also das ist auch ein Hintergedanke dabei, eben damit irgendwelche Aktionen zu ermöglichen, die man dann eben über einen Cron-Job antriggern kann, irgendwie einmal in der Nacht. Oder die man vielleicht auch an wiederum andere Tools weiterreichen kann, wie das ja auf der Shell gerne mal gemacht wird. Aber das sind alles noch Zukunftsideen. Momentan ist der Feature-Umfang dann doch noch ein bisschen beschränkt. Das war ja deine ursprüngliche Frage.
Ja.
Ich kann ja einfach mal hier aus meiner Kurzanleitung, die ich da reingetippt habe, vorlesen, was momentan so geht.
Gesagt, sehe ich, es kann ein paar diagnostische Sachen, es kann die Version ausgeben lassen. Allein das könnte zum Beispiel schon was sein, was man im Shell-Skript nutzt. Ne?
Genau.
Wenn man prüfen will, welche Version es installiert und dann eventuell ein automatisiertes Update R-Sync oder sowas anstoßen will, dann könnte man sich damit die aktuelle Version auslesen.
Genau, also ich weiß, dass es auch Hoster gibt, die solche Prüfungen regelmäßig vornehmen. Die schauen dann einfach, liegt auf unseren Servern veraltete Software oder Software, für die Sicherheitslücken bekannt sind. Und das könnte man dann relativ einfach eben über diese Versionsnummer dann abfragen, abgleichen. Was auch schon geht, ist, dass bestimmte Werte aus der Konfiguration ausgelesen werden können. Also da steht ja einiges drin, da stehen Pfade drin, da stehen die aktuellen Templates drin. Weiß nicht, ob es sinnvoll ist, aber es war so, glaube ich, die zweite Funktion, die ich eingebaut habe. Einfach, weil ich sehen wollte, ob es funktioniert. Und es klappt ganz gut.
Wirklich praktisch ist ja zum Beispiel, man kann damit ein neues Passwort setzen.
Genau, also was auch geht, ist eben, man kann sich eine Liste der Benutzer anzeigen lassen. Häufig gibt es sowieso nur einen Benutzer. Also bei mir in meinem Blog schreibt nur ich. Da bin ich der einzige Benutzer. Aber kann ja durchaus sein, dass da mehrere Leute aus einer Redaktion oder wie auch immer zugreifen. Da gibt es dann eine Liste und man kann eben tatsächlich ein neues Passwort setzen. Das ist ja auch so ein Ding, was häufiger mal vorkommt, dass jemand sein Passwort vergisst oder es geändert hat und sich das neue nicht aufgeschrieben hat oder sonst was. Wird immer wieder gefragt im Forum. Und da gibt es auch ein kleines Skript, das man dann hochladen muss und das ausführen muss. Und dann kann man sich auch ein neues Passwort setzen. Das würde dann eben über Metatron nochmal stark vereinfacht.
Wobei ich ja fürchte, dass die Schnittmenge aus Leuten, die ihr Passwort verbaseln und Leuten, die Shell-Zugriff haben, verdammt klein ist, aber.
Das kann natürlich sein, ja.
Ah, gut. Dann kann man den Cache leeren oder sogar verschiedene Caches leeren, wenn ich das richtig deute.
Ja.
Standardmäßig löscht es den Template-Cache.
Genau, also ich glaube, die Standardfunktionalität, die ich eingebaut habe, ist, dass einfach das Templates-C-Verzeichnis geleert wird komplett. Das ist so eine ganz rabiate Holzhammer-Methode, aber kann manchmal ja auch ganz nützlich sein. Und geplant ist, das ist noch nicht ganz umgesetzt, dass man eben auch bestimmte Teile des Caches irgendwie zurücksetzen kann. Das heißt, nur den Template-Cache oder den Cache eines Plugins oder was gibt's noch? Die Liste der verfügbaren Plugin-Versionen, sowas. Also da müsste man sich noch ein bisschen Gedanken machen, was da sinnvoll ist. Momentan ist es ja so, dass ich das den jetzigen Stand komplett alleine entwickelt habe, weil ich in der Vergangenheit, in den letzten Monaten schon häufiger auch für Kunden solche Kommandozeilen-Tools gebaut habe und gesehen habe, das ist gar nicht so schwer und das ist ganz cool und funktioniert. Und über irgendwelche Ideen oder andere Entwickler, die da mitmachen wollen, würde ich mich natürlich freuen.
Vielleicht erzählst du kurz, was man können müsste oder was man haben müsste, um mitzuentwickeln. Ist da irgendwas Spezielles notwendig? Wo vielleicht jemand sagt, damit kenne ich mich gar nicht aus.
Also Metatron basiert prinzipiell auf dem Symfony 2 Framework. Das bringt eine ganz schöne Konsole-Komponente mit, die eben ermöglicht, solche Kommandozeilen-Tools zu schreiben. Wenn man sich damit schon auskennt, ist es natürlich hervorragend. Wenn nicht, dann ist es, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, es zu lernen. Was man natürlich auch haben sollte, ist irgendwie, oder naja, es ist nicht zwingend nötig, aber man sollte sich ein bisschen mit Git auskennen, weil man eben, das liegt ja auf GitHub, man muss das Repository klonen und wieder Sachen hincommitten.
Das sind ja Dinge, die irgendwie Entwickler können und das meiste steht ja auch in dem README, dann im Abschnitt Contributing, da müssen wir jetzt vielleicht gar nicht zu sehr ins Details gehen, aber.
Genau, da steht es eigentlich relativ ausführlich beschrieben und wer da noch Fragen hat, der kann sich ja dann irgendwie ans Forum wenden.
Gut, also wer schon immer mal Kommandozeilen-Tools hacken wollte, möge sich da reinklicken und Pull-Request schicken oder wie auch immer.
Genau.
Wer Metatron ist, hat Robert schon erzählt. Metatron ist die Stimme Gottes.
Der Pressesprecher, wie man es sagen.
Hast du irgendeine lustige Geschichte, warum du es ausgerechnet Metatron genannt hast? Nee, das haben wir, glaube ich, irgendwie im Forum.
Das haben
der Filmnamen abgezählt oder irgendwas war dann.
Genau, da haben wir einfach mal, ich habe einfach mal ins Forum gefragt, ob jemand eine Idee hat, wie man das Ding nennen könnte. Ich glaube, am Anfang nannte ich es einfach 9Y Tool oder sowas. Und hatte mir auch schon mal den Dogma-Artikel in der Wikipedia durchgelesen und nach so ein paar Namen gescannt. Und dann kam von irgendjemandem tatsächlich dieser Vorschlag, es Metatron zu nennen. Und der hat mir auch ganz gut gefallen. Ja.
Naja, es ist ja quasi auch die Übersetzung sozusagen dann dessen, was Gott, also sprich der Administrator möchte, oder?
Ganz genau, ja. Also der Name ist passend, würde ich sagen.
Ja. Also ich lese da jetzt nur gerade im GitHub, dass man ja auch Kommentare listen und auch zustimmen kann entsprechend. Wäre das mit Artikel schreiben rein theoretisch auch möglich? Also ich frage so in die Richtung, wer es vorstellt, dass man dann über das Tool sogar irgendwie über, dass man quasi andere Apps über dieses Tool sozusagen auf Serendipity zugreifen und Artikel erfassen, unter Anführungszeichen?
Also es ist auf jeden Fall vorstellbar und ich habe mir das auch schon überlegt, zum Beispiel über Textdateien, die man eben irgendwo hinlegt und die dann eingelesen werden und in einen Beitrag dann umgewandelt werden. Ob das jetzt über Apps so gut funktioniert mit Metatron, bin ich mir nicht so sicher. Also das, da gibt es ja schon Möglichkeiten, soweit ich weiß, ne, über diese WordPress-App zum Beispiel. Mhm. Hat ja Krischer ja, schon sowas angepasst, dass es da darüber geht. Also da, es wäre schon irgendwie eine Möglichkeit, aber ich glaube, das ist nicht so der primäre Einsatzzweck.
Mhm. Ja, weil ich habe jetzt gerade in meinem Magazin so über WordPress-Alternativen gelesen. Das waren dann eher sehr kleine Blog-Systeme, aber eben teilweise auch nur rein textbasiert. Dürfte aber eigentlich auch einige Leute lieben, wo sie quasi in einem Texteditor das Ding vorschreiben, vielleicht mit zwei, drei, sozusagen Meta-Informationen und das in irgendein Verzeichnis hochladen und damit sind sie automatisch, also wird es dann quasi automatisiert auch als Blogbeitrag gebracht. Mhm. Das wäre prinzipiell eine Möglichkeit, dass ich sage, ich verschiebe das in den Textbeitrag in ein spezielles Serendipity-Verzeichnis oder was auch immer, lade es sozusagen hoch und das würde dann quasi, könnte dann quasi über Metatron als Artikel gepostet werden.
Ja, genau. Also das ist so ein Einsatzszenario, was ich mir auch schon überlegt hatte.
Wobei ja die meisten dieser Generatoren, Entschuldigung, die Robert gerade meint, die brauchen halt schon dann ein bisschen mehr unten drunter. Also das sind ja meistens irgendwelche Ruby-Geschichten, für die du auch noch zig Erweiterungen installieren musst. Und das, weiß ich nicht, also gibt natürlich auch statische Seitengeneratoren in PHP, so ist es ja nicht.
Ja, also das wäre ja auch dann jetzt keine, es würde ja einfach ein neuer Serendipity-Post erzeugt. Also wir haben ja da immer noch keinen statischen Seitengenerator. Ne? Also das ist ja Serendipity nicht, sondern es würde halt einfach, wie wenn man jetzt im Backend das in das Formular quasi eintippt, so würde das dann importiert werden irgendwie. Also wie es dann im Detail aussieht, die Funktion gibt es ja noch nicht. Ne?
Ja, nein, ist schon klar. Ich wollte jetzt nur mal so kurz eine Vorstellung sozusagen haben, weil, wie gesagt, ich sehe, dass das durchaus auch Gruppen von Menschen nutzen in der Form oder gerne mit Texteditoren arbeiten und das dann gibt es ja doch einige Anwendungen, die es dann ermöglichen, das dann zumindest mittels FTP oder sonstigen irgendwo hinzuladen, die reine Textdatei. Und dann brauche ich.
Du müsstest es gar nicht irgendwo hinladen, übrigens. Du könntest direkt auf dem Server arbeiten, da hast du meistens auch einen Texteditor.
Okay.
Die Frage, ob man das so will. Das ist so unbedingt super bequem, was man da als Texteditor hat, es sei denn, man findet Vim bequem, da gehöre ich nicht dazu, aber soll es geben.
Das Feature kommt auf jeden Fall mal so als Idee auf die Roadmap, die erweiterte.
Mhm. Okay.
Gut, bevor Robert hier noch auf ganz andere Ideen kommt,
Nein, was man ja, könnte ich vielleicht schon, aber ich wollte jetzt nur ein bisschen für mich ausloten einfach. Ja. Was könnte denn das so, damit ich eine Vorstellung habe, weil ich sage so, eure technischen Fachbegriffe sind nett, aber für Laien wie uns das ist ja ein bisschen schwieriger dann zu folgen.
Okay. Was allein schon mal cool ist, ist halt, wenn du so simple Dinge machen kannst, wie eben Kommentare freischalten oder meinetwegen auch Kommentare moderieren. Ist vermutlich auch denkbar. weil du das halt tatsächlich nur über ein Terminal machen kannst. Mhm. Es gibt bestimmt Leute, die sich irgendwie in einer Arbeitsumgebung haben, in der sie eben nur ein Terminal haben. Die nicht mal so eben in einen grafischen Webbrowser wechseln können. Für die ist das super praktisch. Mhm. Denke ich mal. Mhm.
Das geht dann, denke ich mal, auch relativ schnell, wenn auch bei vielen Kommentaren ist jetzt noch nicht so implementiert, aber theoretisch könnte man einfach immer die auf der im Terminal den Kommentar anzeigen und dann einfach über den Druck auf JN oder was auch immer eben ablehnen oder freischalten. Und das geht ja dann relativ fix.
Da bist du schneller, als wenn du irgendwie im Webinterface mal eben 20 Kommentare moderieren willst. Mhm. Das ist so. Allein weil das Webinterface zäher ist.
Jo. Okay, das habe ich auch
verstanden. Ich glaube, wir haben alles erzählt, was es zu Metatron zu erzählen gibt, oder?
Ja, also mir fällt vielleicht noch ein, dass ich jetzt vor kurzem noch eine Funktion eingebaut habe, dass ich Metatron selbst updaten kann. Also es gibt die Möglichkeit, Metatron in einem sogenannten FAR-Archiv runterzuladen. Das ist quasi eine einzige Datei, die von PHP ausführbar ist. Ein Archiv, wo alle notwendigen Dateien, die Metatron braucht, um laufen zu können, reingepackt sind. Und mit diesem Self-Update schaut Metatron dann selbstständig auf GitHub nach. Gibt es von mir eine neuere Version? Wenn ja, lade ich die runter und überschreibe mich selbst.
Das ist schon mal immer praktisch. Das ist ja auch was sich viele Leute für Serendipity wünschen, also für den Kern.
Ja.
Oder sowas. Und das ist ganz cool.
Es ist alles, wie gesagt, noch relativ Alpha und noch nicht so großartig getestet, aber bei mir hat es schon mal funktioniert. Okay. Und ja, also ob man dann irgendwann mal auch das Update von Serendipity zum Beispiel oder eine Installation von Serendipity über Metatron machen können wird, weiß ich noch nicht. Das sind dann schon sehr große Aufgaben, die da für so ein Tool, also weil da ja ziemlich viel im Hintergrund passieren muss bei so einer Installation oder auch Installation von Plugins.
Ja, und dann kommst du ja auch in diese ganze Berechtigungshölle und verschiedene Serverumgebungen und.
Also sind sicher interessante Features. Wenn Metatron das könnte, würden sich bestimmt auch Leute freuen. Aber es ist meiner Meinung nach nicht ganz easy umzusetzen. Da gibt es vielleicht einfache Sachen, zum Beispiel, was ich als nächstes vielleicht angehen will, wenn ich Zeit dazu habe, ist einfach einen Datenbankdump zu erzeugen für Backups.
Das wäre super.
Einfach Backup der Datenbank, vielleicht auch ein Backup von den Serendipity-Files selbst und dann packen und irgendwo hinschieben.
Auch wieder was super ist für Automatisierung per Cronjob.
Genau, da könnte man irgendwie einmal die Woche oder jede Nacht oder so einfach mal ein Backup ziehen und wäre dann schon auf der sicheren Seite oder einfach mit einem Befehl vor dem Serendipity-Update eben mal ein komplettes Backup machen können.
Das klingt fein, ja.
Subi. Also nochmal, wenn irgendjemand da draußen sagt, das klingt geil und da habe ich Bock drauf und da kann ich was zu beitragen, einfach kurz beim Matschus melden, was er braucht oder einfach mal was schicken, oder?
Genau, oder auch Ideen, wo ich jetzt noch nicht drauf gekommen sind und wir jetzt in der Sendung, in dem Podcast hier auch noch nicht. Auch immer gerne her damit, irgendwie ins Forum schreiben oder so. Vielleicht gibt es noch ein paar sinnvolle Einsatzmöglichkeiten.
Ich darf ja nichts mehr sagen. Also. Ja, ansonsten, aber darf ich schon sagen, wie immer gibt es natürlich in den Shownotes auch entsprechende Links, wie zum Beispiel auf die GitHub-Seite zu Metatron.
Und dann nochmal den Wikipedia-Artikel und da gibt es dann nochmal einen Link zu Dogma und dann kann man auch feststellen, dass der Schauspieler, der Metatron in Dogma bekannt ist aus dem Mittlerweile. Ja. Gut.
Gut. Wir kommen zu einem zweiten großen Punkt. Zweites
großes Thema.
Ja, ich darf
einer von uns, Robert.
Ja, ich darf euch die Überschrift sagen, weil zum Rest habe ich ja wieder nichts zum Erzählen, weil das ist wieder eher euer Thema. Also, eh schon angesprochen, die Version 2.0 von Serendipity. Der Matthias hat so schön reingeschrieben, die Entwicklung geht weiter. Ja, wie geht sie denn weiter, meine Herren?
Da sind so zwei Themen, die sind im Forum aufgepoppt und da habe ich mir gedacht, ich verstehe es schon nicht so richtig. Und wenn wir den Matthias schon mal da haben als richtigen PHP-Experten, kann er vielleicht kurz und nicht technisch erklären, worum es da eigentlich geht. Und das sind zwei Dinge, die offensichtlich PHP-Komponenten sind. Und da hört es bei mir auch schon auf. Das sind Composer und DB-Layer. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was ist Composer? Wozu braucht man das?
Also es geht bei den beiden Themen eigentlich um Sachen, die jetzt der Endnutzer im Prinzip gar nicht mitbekommt, nicht merken soll, sondern das sind Tools, die eben auf PHP-Ebene jetzt die Arbeit für Entwickler erleichtern. Composer ist ein Gate-Manager, Abhängigkeitsmanager, gibt es auch für andere Programmiersprachen. Sowas ähnliches, also für Node.js, NPM oder für...
Kennt man auch von Linux-Distributionen oder auf dem Mac gibt es Home,
genau.
Was so ähnlich ist. Also etwas, was Komponenten runterlädt, saniert und eventuell Komponenten von denen, die diese Komponente benötigt, dazu runterlädt.
Genau, also wir haben ja zum Beispiel Smarty als Template-Engine. Und wir haben noch so ein paar andere Open-Source-Bibliotheken, die eigentlich außerhalb von Serendipity entwickelt werden. Und mit Composer kann man eben konfigurieren, welche Pakete man da benötigt, welche Versionen davon, und kann die dann automatisch runterladen und installieren.
Also vereinfacht gesagt, guckt das Ding, was benötigt Serendipity an zusätzlichen Bibliotheken und lädt das vermutlich auch jeweils in der aktuellsten Version und mit den Abhängigkeiten.
Genau, das mussten wir bisher immer manuell machen. Da ist es dann ab und zu auch mal liegen geblieben, wenn eine neue Version rauskam und sich irgendwie dafür zuständig gefühlt hat. Und das wird dadurch eben stark vereinfacht. Und das sorgt dann dafür, dass eben diese Abhängigkeiten eigentlich relativ leicht aktuell gehalten werden können. Und das ist natürlich gut, auch für die Sicherheit und für mögliche Features. Ja.
Also was Entwicklern die Arbeit leichter macht.
Ganz genau.
Warum ist das möglicherweise problematisch? Es gab eine relativ lange Diskussion dazu, in der es auch meiner Einschätzung nach relativ gegenteilige Meinungen gab. Also es scheint irgendwie was zu sein, was nicht ganz unproblematisch ist oder was nicht jeder gut findet, oder?
Es gibt, also Composer ist relativ neu in der PHP-Welt und es gibt bei den meisten Projekten, die irgendwie Composer einsetzen wollen, am Anfang so ein bisschen Schmerzen, weil man sich eben überlegen muss, wie verändert das jetzt unsere Arbeitsweise, unseren Workflow. Das Problem oder das größte Problem bei Composer ist eigentlich der Gedanke, dass diese Pakete, die Serendipity noch benötigt, zwar in so einer Konfigurationsdatei beschrieben werden, aber eigentlich gar nicht mehr mit Serendipity zusammen im Quellcode liegen müssen erstmal. Das ist natürlich dann ein Problem, wenn sich Leute die aktuelle Version von GitHub zum Beispiel runterladen wollen, um die dann zu installieren, da würden die dann nämlich fehlen.
Das heißt, wenn man seine Serendipity-Installation auf Basis des GitHub-Repositories betreibt, dann reicht es nicht mehr, was in der alten Version gereicht hätte, einfach das von GitHub runterzuziehen, sondern man muss dazu noch irgendwas ausführen, was dann dafür sorgt, dass Composer die Bibliothek...
Genau, also man muss sich erstmal Composer selbst noch installieren auf dem Server oder so oder lokal und dann eben da noch einen Befehl von Composer ausführen, um die übrigen Sachen runterzuladen. Wir haben uns jetzt auf einen Kompromiss geeinigt, dass die Entwickler von Serendipity das eben in die Hand nehmen, dass die per Composer jeweils die neuesten Versionen runterladen und die dann auch mit ins Repository einchecken, sodass nach wie vor eben eine lauffähige Serendipity-Version auch von GitHub runtergeladen werden kann.
Gut, was der Benutzer davon hat, haben wir schon gesagt. Das Ganze wird einfacher für Entwickler und wahrscheinlich zumindest mittelfristig insgesamt sicherer, weil es einfacher wird, die Bibliotheken aktuell zu halten.
Ja.
Gut, und Datenbank-Layer und ORM-Tools, und da spätestens da bin ich ausgestiegen. Aber das hat auch wieder wahrscheinlich irgendwas damit zu tun, dass es einfacher wird, auf Datenbanken zuzugreifen.
Ja. Also. Das ist halt eine, wir haben im Moment unterstützen da schon relativ viele Datenbanken, MySQL, SQLite, SQL Server, glaube ich, PostgreSQL und vielleicht sogar noch ein paar andere. Alles über Skripte, die wir selbst entwickelt haben. Im Prinzip ist es auch schon so eine Art Datenbank-Abstraktionsschicht, die wir dazwischen geschoben haben, dass wir einfach eine Datenbank-Abfrage jeweils einmal schreiben müssen und die wird dann entsprechend für die Datenbank, die hinten dran läuft, angepasst, so dass der Datenbankserver die auch versteht. Das übernimmt so eine Schicht auch. Wie wir das jetzt gerade testen oder umzustellen versuchen. Und ein ORM, also das ist ein Mapper zwischen PHP-Objekten und relationalen Datenbanken, der im Prinzip PHP-Objekte auf Datenbankzeilen umwandelt, sodass die beiden auch besser miteinander sprechen können. Und da prüfen wir gerade auch eine externe Bibliothek einzusetzen, eben auch wieder aus den Gründen, dass es aktuell gehalten werden kann, weil sich die Datenbanken auch weiterentwickeln, weil sich PHP-seitig beim Datenbankzugriff einiges geändert hat in den neueren Versionen, sodass wir da auf fertige Komponenten, die auch getestet und stabil sind, zugreifen können, ohne immer noch an weiteren Stellen an Serendipity schrauben zu müssen, wo uns vielleicht sogar die Manpower fehlt.
Würde es mal Lieschen Müller-mäßig so sehen wollen, Datenbankzugriffe sind total kompliziert und deswegen gibt es eine Art Zusatzschicht, die das einfacher macht, von PHP aus mit Datenbanken umzugehen. Und die war bisher etwas, was das Projekt selbst geschrieben hat. Und das ist bei so einem kleinen Projekt ja immer ein bisschen schwierig. Und das soll jetzt ausgetauscht werden gegen Open-Source-Komponenten, die von anderen gewartet werden. Und das nimmt im Prinzip wieder dem Projekt Arbeit ab. Womit wir dann eigentlich schon auch wieder dabei sind, was hat der Benutzer davon? Nämlich die Entwickler können, wenn das denn erstmal alles implementiert ist, vermutlich Zeit, die sie sonst für sowas aufgewendet hätten, in andere Dinge.
Ja, genau. Also diese Umstellung, die ist natürlich jetzt nicht so ganz trivial oder wird vielleicht auch in mehreren Schritten ablaufen. Wir haben aber jetzt schon eine funktionierende Lösung so gefunden, für den ersten Schritt und überlegen halt, wie stellen wir das weiterhin um.
Kannst du abschätzen, ich weiß, dass das total doof ist und Robert triezt mich ja auch immer, wann das Backend endlich fertig ist. kannst du ungefähr abschätzen, was realistisch ist, wann das eine oder das andere tatsächlich im Kern ist? Ist das Ist das was, was für den 2.0 Release, wann auch immer er kommen mag, realistisch ist? Oder eher, wo du sagst, nee, das dauert noch?
Na, der, also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir diesen ersten Schritt für die 2.0-Version auf jeden Fall reinbekommen. Alles Weitere müssen wir dann sehen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Zeit die Entwickler haben, welche Probleme da vielleicht noch auftreten. Ganz großer Punkt ist eben auch, dass es getestet werden muss mit den unterschiedlichen Datenbanken. Und die meisten haben wahrscheinlich eine MySQL-Datenbank hinlaufen. Mit der wird es dann relativ schnell und gut getestet werden können. Alle anderen, da müssen wir uns noch irgendwas überlegen.
Auch wieder so ein Ding, ne? Also ich wüsste spontan aus dem Stand einen Forumsbenutzer, der zum Beispiel SQLite benutzt, aber also ich dem nur wieder zutrauen würde, eine 2.0 Beta, Alpha, wie auch immer, zu installieren und zu testen. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass das Projekt eben leider nicht 10, 20 verschiedene Server-Setups hat und dann vielleicht wieder einen Alpha-Test machen muss, bei der einen eben auch hatten. Aber da ist es ja auch gut.
Ja.
Gut, Robert, Fragen?
Nein, dazu nicht. Also ich habe schon kapiert, jetzt wofür es gut sein soll. Drückt euch die Daumen, dass das alles gut funktioniert. Ansonsten nur die Frage, gibt es sonst noch was rund um die 2.0er-Entwicklung?
Backend hat ein bisschen flach gelegen, muss ich zugeben. Das ist aber, was Matthias schon sagte, wir müssen halt Zeit dafür haben. Ich hatte in letzter Zeit nicht so fürchterlich viel Zeit, aber ich denke, das dauert nicht mehr so lange, dann kann man das Ding mal Alpha testen.
Ja, das ist immer schon etwas.
In der Entwicklerrunde haben wir es schon, Matthias hat es glaube ich auch schon gesehen, wie weit wir waren und da kam es einigermaßen an, wie es aussah und mittlerweile sieht es schon wieder ein bisschen anders aus und das machen wir aber vielleicht auch wieder anders und dauert ein bisschen. Aber ich will nicht zu viel versprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht Ende des Jahres, Anfang des Jahres mal so einen kleinen Alpha-Test machen. Das wird dann aber ein geschlossener Alpha-Test mit einer überschaubaren Testergruppe und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt und dann sind wir wahrscheinlich schon ganz einen Schritt weiter. Oder haben ganz viele neue Sachen auf dem Tisch, die Malte und ich nicht gesehen haben und die erst im Alpha-Test rausgekommen
sind. Okay, ich wollte gerade sagen, nicht zu viel versprechen. Also wir freuen uns, wenn was da ist, aber ja.
Letztes Mal hast du noch gesagt, das muss bis Ende nächsten Jahres fertig sein.
Naja, muss es eh, aber ich will euch ja nicht so sehr unter Druck setzen, aber natürlich für mich muss es natürlich schon nächste Woche fertig sein, das ist klar. Ja,
kannst du dir gerne einen 2.0 Snapshot installieren und schießt dir damit den Fuß. Nein,
ja, das ist klar.
Um Gottes Willen, nicht die 2.0 produktiv einsetzen, nein. Kann man also nicht oft genug betonen.
Ich kämpfe im Moment mit Ressourcenfragen. Also, mein Provider meint, dass das Serendipity zu viele Ressourcen schluckt. Also, oder so irgendwelche Plugins und das wäre problematisch.
Ich glaube immer noch, dass dein Provider meint, dass Piwik zu viel Ressourcen frisst.
Ja, kann natürlich auch sein, dass das irgendwie das muss ich noch irgendwie identifizieren, also wo sozusagen der Haken ist.
Da habe ich neulich erst wieder in einem Projekt feststellen müssen. Anständiger Webspace ist viel wert.
Ja. Aber halt zu wechseln ist halt auch so eine Sache.
Ja.
Ja.
Deswegen wechseln die in dem Projekt nicht.
Eben, also das, aber das hatten wir ja schon mal als Thema. Also, wer nachhören will, wir hatten ja auch schon mal das Thema Providerwechsel. Auch das gab es bei uns. Wer das gerne mal nachhören möchte, schaut es bitte einfach ins Archiv.
Mit Dirk? Ja, mit Dirk.
Mit Dirk. Ja, genau, mit Dirk, genau. Soll ich jetzt noch nachschauen, welche Episode das Ausgabe das war?
Da haben wir Composer und den DB-Layer hoffentlich nicht zu trocken und nicht zu technisch für die Hörer abgehandelt.
Okay.
Oder such noch, welche Ausgabe das war.
Okay, ja.
Nein,
brauchst du nicht.
Das finden die. Wir haben ja auch ein schönes Archiv auf dem Infocamp.
Genau. Der Matthias hat ja alles wunderbar umgebaut. Und das müsste gewesen sein, die Ausgabe 17, Serverumgebung und Webhosting.
Das klingt gut. Und da erzählt Dirk irgendwo zwischendrin, glaube ich, auch nochmal, was eigentlich an SFH-Zugriff so toll ist, was man braucht, um Metatron zu nutzen. Und damit haben wir den Bogen geschlagen. Ist das schön.
Ah, sehr gut. Wunderbar. Gut, dann kommen wir von dem trockenen Thema zu eher einem feucht, also unter Anführungszeichen feucht. Es gibt was zu feiern. Also,
es gab was zu feiern.
Es gab was zu feiern. Es gibt es noch immer zu feiern, würde ich sagen. Und die Sektkorken und die Apfelschorlekorken und was auch immer so sein Knallen. Jetzt habe ich nicht einmal einen tollen Sound heute dafür, aber ich wollte heute ein bisschen seriöser Nein. wirken.
Glück.
Bitte?
Glück hast du das nicht. Wir hätten uns sogar erschrocken, wenn du jetzt die Tischhupe angeworfen hättest.
Kommt beim nächsten Mal wieder. Ja, also Serendipity hat Geburtstag gehabt.
Eigentlich hat es das ganze Jahr irgendwie Geburtstag.
Ja, also von dem her, ja.
Aber
also,
jemandem ist im Forum tatsächlich aufgefallen, dass der Blogpost, mit dem Jannis damals im Prinzip Serendipity begründet hat, indem er nämlich verkündet hat in seinem eigenen Blog, dass er ab sofort mit seinem eigenen selbstgeschriebenen Blogsystem bloggt. Mhm. Der war im Februar, am 9. Februar 2003 und damit war er dieses Jahr 10 Jahre alt.
Ja, ich bin jetzt gerade auf diesem Blogbeitrag gelandet, den gibt's noch immer. Also wir verlinken auch drauf und den gibt's sogar noch immer. hat sich damals. Naja, das, also meine 10 Jahre ist ja lang, sage ich einmal, über 10 Jahre für einen Blog, dass sich da die Artikel halten. Er hat das damals G-Blog genannt und hat damals schon geschrieben, das finde ich irgendwie nett, dass eines der Highlights des Systems ist, dass es eine gute Imageverwaltung gibt. Mhm. Was ja, sage ich mal, sein DVD bis heute durchaus auch auszeichnet. Also das hat sich gut
weitergehalten. Wird dann 2.0 noch besser. Also.
Ja, das eben, aber ich sag, das war damals schon ein Highlight.
Ja, das ist auch was, ich weiß nicht, ob Matthias das aus den Systemen kennt, mit denen er so arbeitet, aber das ist was Leute immer irgendwie ganz wichtig finden, so eine Medienverwaltung.
Mhm, auf jeden Fall.
Ich arbeite ja gerne auch mit dem CMS ProcessWire, was sowas in dem Sinne ab Werk nicht kennt, so eine zentrale Medienverwaltung. Und das ist immer was, was man halt mal erklären muss.
Mhm. Ja, kann man immer als Highlight immer wieder darstellen. Ja, und der Artikel endet dann mit dem Hinweis Good Night. Das ist okay.
Klingt nach Janis.
Genau, wir hatten jetzt 10 Jahre lang gute Nächte mit seinen, nein, sicherlich auch einige schlaflose Nächte, in denen Leute wie ihr beiden an Problemen gewerkelt habt.
Ich fürchte, 2003 habe ich noch nicht mal über Bloggen nachgedacht.
Nein, ich auch, glaube ich. Ich habe zwar schon gebloggt, aber ich wusste nicht, dass es Bloggen ist. Also erst ein paar Jahre später. Aber
ich weiß, dass ich neulich 5-jähriges im Forum hatte. Nee, ich hatte 5000. Post.
Genau.
Aber ich glaube, bei mir ging das erst so 2005, 2006 los.
Bei mir circa auch. Also glaube ich, müsste ich jetzt nachschauen. Schau ich jetzt nicht nach, vollkommen wurscht. Wir feiern ja Serendipity. Und der Matthias hat heute auch aufgrund eines Forumsartikels noch.
Nee. Mir ist heute aufgefallen, dass ich die Shownote, die wir gleich machen zu dem 10-Jahres-Post, die hatte ich falsch rausgesucht. Da ist mir nochmal aufgefallen, dass dem Tim Baloo noch was ganz anderes aufgefallen ist.
Okay, also irgendjemand ist aufgefallen, dass aufgefallen ist.
Gut. Vorgestern ein denkwürdiges Datum war.
Also wenn man sagen muss, heute ist der 17.9. Nein, der 18.9. Blödsinn. Ja. Heute ist der 18.9. so.
Ja.
Also iOS 7 Update. Tag.
Damit muss er ist völlig besessen. Dabei hat er schon abgedatet im Gegensatz zu mir.
Ja, aber ich muss jetzt ausprobieren. Also ich bin ja ganz nervös und mein iPad hat es noch nicht. Gut, aber ist nicht das Thema. Also vorgestern, 16. September. Bitte, Matthias.
Oh, I do the honors. Ja, wir gratulieren Gavin recht herzlich nachträglich zu 10 Jahren Serendipity Forum.
Genau.
Am 16. September 2003 hat Gavin sich registriert. Leider, ich weiß nicht, warum, ist dieser Post nicht mehr zu finden.
Oh.
Das ist, ich habe gesucht und man kann dann ja aufsteigend oder absteigend, also kriegst du die ältesten Einträge von Gavin zuerst angezeigt, wenn du suchst. Und das geht irgendwie nur zurück bis Ende September 2003.
Wer weiß, womit er eingestiegen ist. Vielleicht hat er das zensuriert, vielleicht hat er sich beschwert, was das für ein komisches System ist.
Vielleicht hat er auch noch gar nichts geschrieben. Also vielleicht hat er erstmal nur ein halbes Jahr mitgelesen und geguckt, ob ihm die Leute irgendwie zusagen.
Das kann natürlich auch sein. Wie man das früher im Usenet empfohlen hat.
Genau.
Ja, lurken. Erstmal still mitlesen, bis du weißt, wie der Hase läuft in diesem Vor. Das macht ja heute keiner mehr. Ja.
Stimmt. Aber wie gesagt, auch ein denkwürdiger Tag. Also dann nochmal Gratulation an den, auch an den Gavin und noch ein dickes Dankeschön.
Und er hat ja immer noch den absoluten, irgendwer hat mal, das ist aber schon Jahre her, da hat man, ich glaube, Matt Gröninger hat mal ausgerechnet, dass Gavin zu dem Zeitpunkt, ich glaube, es gilt immer noch, mehr Forumsbeiträge verfasst hatte als die nächsten 10 in der Liste.
Das kann durchaus hinkommen. Also müssen wir jetzt echt gleich mal wieder nachschauen.
So können wir stehen. 29.101 Byte. Es kann auch sein, gibt es irgendeine MySQL-Zahl, ab der möglicherweise im Forum ältere Beiträge gelöscht werden und die Datenbank nicht groß wird oder so, kann das sein?
Keine Ahnung, kann sein.
Kein Schmerz. Gehen wir mal davon aus, dass er eine Weile still mitgelesen.
Mhm. Und ich sehe in der User-Statistik, dass er noch, dass er keine einzige Verwarnung bekommen hat.
Kann er ja auch löschen, er ist ja Administrator.
Das stimmt, ja. Aber zumindest hat sich keiner der Mitadministratoren genug getraut, ihn zu verwarnen.
Forum ist übrigens scheinbar, also nehme ich jetzt an, eröffnet worden am 1. April 2003. Zumindest ist da die Registrierung von Jannis. Ich nehme an, dass Jannis als Administrator des Forums sich direkt nach der Installation oder bei der Installation registriert hat.
Mhm.
Hätten wir auch noch 10 Jahre Forum, aber das ist relativ
Wahnsinn, das ist ja
logisch.
Glaube ich. Was wir alles feiern können. Also nächstes Mal nehmen wir eine Torte mit. Also.
Ja, ich meine, das
nächstes Mal ist vielleicht ein guter Hinweis, weil eigentlich sind wir ja quasi so am offiziellen Ende eigentlich des heutigen Podcasts.
Wir waren ja noch gar nicht richtig ausgeblödelt, das geht doch so.
Nein, können wir ja jetzt. Aber ich wollte das nur mal feststellen für die Leute, die jetzt, sage ich mal, die ganz seriösen Informationen nur hören wollen. Also jetzt wäre es quasi aus. Also wollte man nur sagen, wir waren ja jetzt einige Zeit ein bisschen still. Also der letzte Podcast war ja im, jetzt weiß ich nicht mehr auswendig, schrecklich.
Ein Release mit Gavin.
11. Mai, genau. 11. Mai. Ja, gab ein paar Gründe. Es war Urlaube, du warst weg, ich mal war weg und so weiter. Also das heißt, dadurch hat es ein bisschen gedauert. Also ich denke, wir werden uns sicher bemühen, die nächste Ausgabe ein bisschen früher hinzukriegen.
Ja, wir werden ein paar Ausgaben raushauen hier bis zum Ende des Jahres.
Ja, genau.
Stehen wir schlecht da und dann wird das wieder nichts mehr im European Podcast Award.
Genau, wollen wir ja nächstes Jahr wieder gewinnen. Aber dazu brauchst du natürlich auch gute Themen, also deswegen möchte ich auch wieder mal hier an der Stelle aufrufen, meldet euch, gebt uns irgendeinen Hinweis, was auch immer.
Das wäre schon gut, also es ist nicht so, dass Robert und mir sonst nichts einfällt.
Mhm.
Und
aber gute Ideen sind immer gut, also gern gefragt.
Not laden wir den Matthias nochmal ein und reden mit ihm über irgendwelche PHP-Dinge, die ich nicht erklären kann.
Genau.
Mal schauen, wie viel sich da noch tut dieses Jahr.
Ah, haben auch noch so ein paar Themen auf dem Zettel, so ist es nicht.
Aber ja, genau.
Wenn man Vorschläge hätte, könnte man sich melden.
Nehmen wir ja immer gerne auf, also das kann man so nicht nachsagen, dass wir das, glaube ich, nicht tun. Was noch erwähnenswert ist, das hat sich ja seither getan, ist zwar ein bisschen länger her, 19. Juni 2013. Wir wissen natürlich nicht, ob die Person echt ist, weil sie keinen Link hinterlassen hat, aber wir haben angeblich eine Hörerin.
Endlich eine Hörerin.
Die Katharina. Also an dieser Stelle, liebe Katharina, wir gehen davon aus, dich gibt es wirklich. Wir freuen uns, dass wir zumindest eine Hörerin haben und wir hoffen, dass du auch weiterhin zuhörst und ja, weiter Interesse an diesem Podcast und an Serendipity hast. Und wenn du dich ein bisschen mehr mal outen möchtest, wir nehmen auch gerne mal eine Audio-Note von dir.
Robert, gib keine Ruhe, bis das endgültig und stichhaltig belegt ist. Am besten gleich eine Videobotschaft schicken. Oh Gott.
Ja. Na, muss ja nicht gleich so extrem sein.
Generell gilt, Ewe, dass Sie über dem Ausblödeln vergessen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser Ausgabe oder überhaupt zu dem Podcast habt und uns irgendetwas mitteilen möchtet, wenn ihr sagen möchtet, hört auf, über diese technischen PHP-Dinge zu diskutieren, wir verstehen es nicht, oder wenn ihr sagt, erzählt mehr davon. Wenn ihr Matthias helfen wollt, den Metatron noch besser zu machen, dann meldet euch in den Kommentaren am besten zum Infocamp oder per E-Mail an Robert oder mich oder an meinen Twitter-Account oder Roberts Twitter-Account oder den offiziellen Twitter-Account des S9Y-Infocamps. Wir haben immer noch keine Facebook-Fanpage und wollen auch gar keine. Google Plus ist sowieso mausetot. Haben wir eigentlich einen ADN-Account? Benutzt das noch irgendjemand? Ich weiß es auch nicht, aber gebt uns Feedback und besonders, wenn ihr Themenvorschläge habt.
Genau. Das war's. Und wenn ihr nichts schreibt, dann machen wir bei Pinterest einen Account auf.
Use all the social media channels.
Genau, und dann posten wir Screenshots von allen Kommentaren.
Wie ist eigentlich der Cloud Score von Serendipity?
Ich habe keine Ahnung. Warte mal, wie heißt denn diese eine komische Seite, die da auch immer so tolle, nette Dings auswirft?
Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber
es gibt so eine Seite, dubios, die so also automatische Auswertungen macht, eine deutsche Seite.
Aber wovon?
Naja, von wie die wertet aus, wie die Seite aussieht, technisch
aufgewertet.
Seitwert, genau. Werfen wir doch nochmal schnell, damit wir zumindest auf die Stunde kommen, Seitwert an.
Robert, willst du jetzt hier öffentlich zum SEO-Menschen werden?
Nein, aber vielleicht ist es lustig. Also.
Was ist das eigentlich? Habt ihr schon, Matthias hat von sowas getwittert, hast du eine Anfrage gekriegt von einem SEO-Menschen? Oder?
Nee, ich persönlich noch nicht, aber mir kommen in den letzten Tagen immer mehr Leute unter, die so Anfragen bekommen, dass Links bitte entfernt werden sollen, teilweise mit Begründung, aus SEO-Gründen, teilweise ohne Begründung, mal höflicher.
Oder? Oder?
Nee, auch aus Blogbeiträgen, richtig, aus Posts, Links, teilweise schon Jahre alte Blogposts, wo plötzlich dann Links raus sollen. Und falls jetzt ein SEO-Experte zuhören sollte, der kann uns doch bitte mal aufklären, was Google da geändert haben soll, dass das plötzlich nicht mehr irgendwie gefragt ist. Ich habe keine Ahnung.
Da ist wieder so ein Panda-Update gelaufen.
Na, irgend sowas wird es sein, aber.
Wieso sollte man keine Links haben wollen?
Ich weiß nicht, vielleicht wenn du vielleicht eine schlechte Seite bist oder sowas, ich keine Ahnung.
PageRank oder was?
Ich habe keine.
Oder Google guckt jetzt noch mehr darauf. Angeblich ist doch ganz wichtig, dass bei Seiten, die dich verlinken, auch ein thematischer Bezug besteht.
Ja, aber in der Regel ist das ja bei Blogbeiträgen, wenn die einen Link drin haben, ja schon irgendwie gegeben. Würde ich jetzt mal behaupten, ne?
Sehe ich auch so, aber anscheinend sehen die SEO-Menschen das ja anders, sonst würden sie die halbe Welt per E-Mail belästigen, sie mögen Links aus 10 Jahre alten Artikeln entfernen. Ich habe noch nichts gekriegt.
Ich auch nicht, aber ich habe mal den SEO-Experten meines Vertrauens vorhin angeschrieben, ob er mir das vielleicht erklären kann, und ich bin gespannt, was er sagt.
Ja, würde mich auch interessieren. Also wie gesagt, ich habe hin und wieder nur Leute, die mir schreiben, sie würden gerne aus den Kommentaren entfernt werden. Also einen Kommentar, den sie geschrieben haben. Ja, wobei, also dass nicht Kommentare sind, wo ich irgendwie nur rauslesen könnte, dass das verfänglich wäre. Also der eine hat mir eben auch dann SEO irgendwie hingewiesen drauf, aber wie gesagt, da hatte ich dann keinen Hinweis mehr von dem bekommen, warum das der Fall ist.
Mir fällt gerade auf, dass, wenn mir das jemand schicken würde, es vermutlich um ein altes Blog gehen.
Mhm.
Das wäre so lustig, weil das alte Blog ist ja gar kein Blog mehr. Mhm.
Gut, also ich hab jetzt die Seitwertberechnungen noch von mir, falls ihr noch jemanden interessiert. Wir sind auf dem Rank 29.259 von 990.064 Seiten.
Der Infocamp-Seite jetzt,
oder? Ja, die Infocamp-Seite. Finde ich nicht so schlecht. Also insgesamt einen Seitwert von 31,69 von 100 Punkten. Gut, Google gewichtet uns angeblich mit 10,66 von 29, was immer das heißt. Yahoo von 3,98 von 17. Technische Details 10,5 von 13. Das sind wir gut, aber kein Wunder. Ja. Gutes technisches Blogsystem, guter Administrator im Hintergrund. Danke, Matthias.
Ja,
und weil wir eben keine Google Plus Seite haben, Social Media 2,23 von 22. Das sind wir im Eimer. Also, was sagt uns das?
Ich habe ja neulich zum ersten Mal gehangoutet. Mhm. Wir waren irgendwo und Skype wollte partout nicht tun und dann sind wir auf Hangout ausgewichen. Mhm. Das hat aber auch nur 20 Minuten gebraucht und dann hat es mir vom MacBook Air den Föhn angeschmissen.
Genau, wir wollten ja immer mal noch den langen Tag von Serendipity machen.
Ja, dann muss ich bei mir aber die Videoqualität massiv runterdrehen, ansonsten hört ihr hier nur noch.
Ja, wir können ein Standbild bei dir einblenden oder sowas. Also das geht auch
schön.
Und einem Zippo. Haben wir das einfach so richtig gehört? Haben wir es noch nicht, oder? So ein bisschen, aber nicht so richtig.
Das Zippo?
Ja. Könntest du noch bitte
mal zippen? Noch mal unterbringen gleich, dann muss ich mir aber erstmal eine drehen, sonst macht das ja keinen Spaß. Ja, genau. Man sollte übrigens Hangouts nicht unbedingt mit dem iPhone machen, habe ich mir sagen lassen. Es wird ein bisschen warm dabei.
Okay, aber meine Idee wäre, dass wir wirklich mal dann alle unsere Gäste mal einladen zu einem gemeinsamen Hangout und da mal so eine richtig nette Diskussion machen.
Das wäre schon irgendwie schick, ja.
Also das machen wir zum 15. Geburtstag.
Du willst nur deine komischen Soundeffekte da wieder abspielen, wie beim letzten Mal, das hatten wir schon.
Nein, ich kann mich auch zusammenreißen, also so ist es nicht. Also ist nicht so dramatisch. Ja, gut. Aber jetzt hat der Matsch also überhaupt nichts mehr gesagt. Gibt es eigentlich irgendwas, was du noch gerne erzählen würdest oder sagen würdest?
Frei von der Leber weg, ja. Irgendwas ist jetzt wurscht.
Ist ja sowieso ausblöden. Ja, genau. Ich hab ja vor kurzem... war ich auf einer Open-Source-Konferenz in St. Augustin auf der FrostCon und habe Malte kennengelernt.
Ah, war das nicht mehr? Ich dachte, FrostCon ist immer in Bonn.
Ja, St. Augustin ist ja quasi neben Bonn. Die Uni gehört irgendwie zusammen. Ach, und das hat dort an der Uni stattgefunden. Und das scheint so, also letztes oder vorletztes Jahr habe ich dort ja auch Garvin und Krischer mal getroffen. Mhm. Das liegt halt relativ zentral in Deutschland, da kann man mal hinfahren, glaube ich. Und
du hast einen Vortrag von einem ehemaligen Infocamp-Gast gehört, habe ich gelesen.
Auch das, ja.
Christian Fairford.
Genau.
Ah.
Der war auch da und hat allerdings über Ruby erzählt, aber auch über Kommandozeilentools, so wie Metatron 1 ist, eben nur nicht in PHP, sondern in Ruby. Also.
Ja, vielleicht kann man ja wieder quasi ein bisschen animieren. Einer Form. Gibt schon das nächste FrostCon?
Die ist dann wahrscheinlich nächstes Jahr wieder Ende August.
Vielleicht können wir zumindest mal schauen, wenn man das rechtzeitig weiß, dass man schaut, ob man da vielleicht ein paar Leute mehr irgendwie auftauchen. Wäre mal nett, irgendwie euch alle mal so live zu sehen.
Dann haben wir das Serendipity Camp auf der FrostCon.
Wollte man ja mal, war sogar schon mal so irgendwie ein bisschen die Idee. Also ich glaube, zur 8er oder zur 7er wollte ich mal fahren, aber es ging sich dann irgendwie zeitlich nicht aus. Also da war schon die Idee, um zumindest ein kleines Essen, ein Y-Camp, also wirklich so ein Offline-Camp irgendwie hinkriegen.
Ja, ich kann mich noch dunkel erinnern. Ja.
Ja. Aber man ist aufgehoben, ist nicht aufgeschoben. Nein, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So. Das heißt.
Mittlerweile kann man aber, glaube ich, sagen, ne, also letztes Jahr wart ihr schon mit einem ganzen Haufen, sag ich mal, auf der FrostCon und dieses Jahr offenbar wieder. Das ist schon fast so eine kleine Anlaufstelle.
Ja, nehmen wir es uns vor, oder? Was ist mit dir, Matthias? Würdest du auch?
Was weiß ich, was nächstes Jahr.
Ja, weiß ich auch nicht, aber man könnte ja zumindest mal.
Bei der FrostCon gucke ich immer ans Programm und denke mir, da verstehe ich kein Wort.
Ja, dann treffen wir uns einfach auf ein Bier. Ich meine, und über Open Source als solches kann man ja irgendwie auch nebenbei über was anderes reden oder bei dem Bild was anderes
sein. Weiß ich auch nicht, vielleicht täusche ich mich auch. Mhm. Ich habe ein anderes schon arg Coda, PHP.
Andererseits finde ich es manchmal spannend. Ich habe das bei Barcamp, setze ich mich manchmal in Vorträge oder in Sessions, wo man denkt, da habe ich keine Ahnung, was das eigentlich sein soll, aber da lernt man auch oft etwas wirklich Neues auch dazu. Also manchmal ist das ganz gut, sich da ein bisschen selber herauszufordern. Gut, also ich würde sagen, schauen wir mal, wann werden die FrostCons eigentlich so angekündigt, die nächsten? Also wann Wann ist das normalerweise, steht das Datum fest, weiß man das?
Also auf jeden Fall Monate vorher. Das wird schon rechtzeitig, ich denke mal so Anfang nächsten Jahres. Aber es ist immer Ende.
Hallo? Jetzt ist der Matschus weg. Hallo?
Da steht noch nichts.
Ist jetzt weg irgendwie.
Nö, wir sind noch da.
Gut, nur der Matschus ist irgendwie kurz weg gewesen. Gut, dann nehmen wir es mal in unseren Kalender, ich in meinen Kalender auf, dass wir mal Anfang des Jahres nachschauen und dann probieren wir es mal.
Und offizielles UNDP-Meetup aus der Frostcon 2014, mal gucken, ob es das
genau. Wird. Und dann kann man quasi dann könnte man quasi einen Live-Podcast vielleicht von dort machen oder sowas. Mm-hmm. Das wäre schon schön. Mm-hmm. Das wäre sehr schön.
Ich wusste, dass da wieder sowas kommt.
Ja, ja. Naja, immer eine Herausforderung suchen, das ist ganz wichtig. Na gut. Dann sind wir jetzt bei einer Stunde und 13 Sekunden oder so ähnlich. Ich würde sagen, inklusive
Ausblüten. Wir boosten aus.
Wir boosten aus, ja. Zippo?
Das ist nochmal.
Ja.
Also, weißt du, nicht, dass du hier abhängig wirst.
Ah, danke. Gut, dann sage ich auf alle Fälle mal herzlichen Dank an den Matthias Gutjahr fürs Kommen.
Bitte, hat mir Spaß gemacht.
Wunderbar. Wir erhöhen gerne auch mal auf 3 dann die Zahl deiner Besuche. Also vielleicht gibt es wieder mal ein interessantes Thema. Dann würde ich gerne ein.
Erst dann doch im Livestream von der Frostcon 2014.
Spätestens.
Genau. Dann, ja.
Danke, Matthias, für deine Co-Moderation.
Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ich sage schon mal Tschüss.
Ich sage auch Tschüss. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.